Hallo, du, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Hallo, du, wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir.
Hallihallo, willkommen bei Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Unserem lustigen deutschen Uni-Podcast. Wir sind Erstklässler. Ups, also Studierende von Übersetzen und Dolmetschen und internationalen Beziehungen mit Deutsch.
In unserem tollen deutschen Podcast werden wir euch unsere Deutschfähigkeiten und unsere Kenntnisse und Erfahrungen mit euch teilen.
Aber daran nehmen auch höhere Kurse teil. Sie haben uns natürlich schon überholt. Und bringen ganz tolle Leistungen. Aber wir holen sie sicher noch nach.
Wir werden euch Dialoge, Interviews mit deutschen Dozenten, Autoren, Übersetzern und Dolmetschern, Austauschstudenten, Praktikanten und anderen Persönlichkeiten anbieten.
Wir machen Präsentationen, Witze, bringen Kulturinformationen.
Oh mein Gott!
Wir machen auch Musik. Sprechen über die deutsche Küche.
Die lecker!
Und reden überhaupt über Gott und die Welt.
Und neugierig geworden? Dann macht euch auf was gefasst. Uns helfen auch unsere Dozentinnen.
Ich, Olga Kurineva und
Christiane Limbach,
Alice Stender,
Marike Gohr.
Und los geht's, hier sind schon mal unsere ersten Radiobeiträge, Interviews, Dialoge, Präsentationen und so weiter.
Viel Spaß mit Radio Wunderbar!
Hallo, derzeit gibt es in Deutschland 16 Bundesländer. Das sind Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Von diesen gab es 5, die aus Ostdeutschland waren. Die sind Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Tschüss!
Hallo, die Flagge von Deutschland hat 3 Farben und sie sind in der folgenden Reihenfolge: Schwarz, Rot und Gold. Das deutsche Wappen ist golden und das Tier ist ein schwarzer Königsadler mit ausgestreckten Flügeln und einem offenen Schnabel namens Bundesadler. Tschüss!
So, hallo, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen unseres deutschen Podcasts Radio Wunderbar. Estamos en la Fundición de Sevilla, en Sevilla, con mundialmente conocido fotógrafo Rafael Cárdenas y su representante, su amiga, su manager, María José Martín.
Buenas tardes.
Buenas tardes, María José. Muchas gracias por vuestra invitación, por habernos avisado. Estamos todos muy contentos, también de parte de nuestra Asociación de Germanistas de Andalucía. Entonces, la primera pregunta, María José, si puedes contarnos sobre Rafael, que tú lo conoces desde hace mucho tiempo, para que nuestros oyentes sepan, bueno, qué artista tenemos hoy el honor.
Pues os voy a hacer un resumen muy resumido, porque realmente quien puede hablar sobre Rafael es Rafael.
Pues realmente hace unos 3 años aproximadamente es que conozco a Rafael. Y bueno, la primera exposición suya que he tenido la oportunidad de ver, pues fue hace unos 2 años aproximadamente en la sala de exposiciones John Castizo Zuluaga, que bueno, el tamaño, la dimensión de la sala permitió que pudiera exponer diferentes temáticas, entre ellas su temática de satélite, que es realmente no solamente alucinante de ver, sino alucinante ver la forma en la que ha sido elaborado, porque forma parte de sus investigaciones fotográficas. Y también en un pequeño rinconcito, digamos, estaba la máquina de tiempo, así como, no sé, en un sitio un poquito no más abandonada, porque efectivamente toda su obra estaba ahí expuesta para que todo el mundo pudiera verla. Pero bueno, algo tenía que me tocó la fibra y bueno, me conmovió, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues eso hizo que me interesara más por la obra de Rafael hasta lo que vemos ahora mismo.
La temática de la obra de Rafael que se expone aquí hoy en la Fundición La Máquina de Tiempo, concretamente, la había expuesta hace un año en un estudio, en una galería, en una exposición en Aljaraque, se llama Bellavista, en la parte de Aljaraque, en esa sala, y había una gran diferente temática. Tiene una temática muy amplia: paisaje, la belleza de los raros, nocturnos, en fin, súper amplio. Sin embargo, esto que estaba como una especie de rinconcito me llamó muchísimo la atención, porque tenía como alma. Y bueno, eso es lo que me captó de su obra. Hay unos paisajes marinos alucinantes también, pero esto tenía un poquito de alma, entonces me captó y decidí desde entonces que, bueno, que quisiera conocer más la obra, también el artista, y si podía poner mi granito de arena en que se conociera más de lo que ya se conocía, pues aportaba lo que pudiera y ya está, y aquí está, hasta que hemos llegado, al día de hoy.
Estupendo, muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, entonces, pues la primera pregunta, señor Cárdenas, Rafael.
Buenas tardes, Rafael.
Rafael E., ¿verdad?
Rafael E., sí, porque ese es el método americano. Aquí en Andalucía hay muchos Rafael Cárdenas, entonces para distinguirme un poco, pues he puesto esa E, que es también viene de mi nombre alemán, mi segundo nombre alemán, que es Rafael Erwin. Yo me llamo Rafael Erwin Cárdenas Topf, es decir, que yo, es un poco una mezcla del alemán y del español.
Estupendo, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, enhorabuena, buenísima, por esa inauguración de la nueva exposición. Para nosotros es todo un honor recibirte aquí en Sevilla y, por supuesto, que nos hables hoy y que te tomes ese momento, habiendo fuera muchísima gente que quiera hablar con el artista, y bueno, pues y que te tomes ese tiempo de estar con nosotros. No es la primera vez que expones en España, ¿verdad?
No, realmente no. Estoy intentando un poco. Bueno, esto tiene una pequeña historia. Yo siempre he vivido en Alemania, con breves interrupciones en mi infancia. Y siempre me he sentido alemán. No voy a decir que soy medio alemán, porque sería exagerado, soy medio alemán, medio español. Pero hace 3 años que me vine a vivir aquí a España. Hace muchos años que tengo una casa aquí en el sur. Y he venido aquí porque es más agradable vivir, por lo menos para mí. Y intento también de dar a conocer un poco mi obra en estos entornos, claro. Y desde entonces, pues he realizado una serie de exposiciones aquí en el sur, para eso, para, bueno, para que el público me conozca también, y sobre todo los artistas vivimos un poco del aplauso, ¿no? Y soy lo bastante vanidoso como para también aceptar esa cara, esa faceta de mi obra artística, que es también un poco vanidad. Ajá. Hay que verlo.
Pues muy interesante, muchas gracias.
Dann sind Sie zweisprachig aufgewachsen, so wie wir verstanden haben.
Nein.
Und ja, haben Sie dann zu Hause Deutsch gesprochen, ne? Oder wie war das?
Das ist eine sehr komplizierte Geschichte, weil meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist hier aus Spanien gewesen, und die ersten Jahre haben wir zu Hause stets Deutsch gesprochen. Wir sind auf die deutsche Schule gegangen und so weiter. Und dann bin ich eine Zeit lang nach Spanien gezogen, als Kind zu meinen Großeltern, weil aus familiären Gründen. Und dann habe ich die spanische Sprache gelernt und bin halt in Spanien an die Schule gegangen. Deswegen bin ich zweisprachig, aber nicht, weil wir zweisprachig aufgewachsen sind, sondern einfach aus der Situation heraus.
Mhm. Wann hast du gemerkt, dass du ein besonderes Auge hast für die Fotografie?
Oh.
Oder hat das jemand anders gemerkt?
Nein, das hat nie, es hat mich einfach, es gab einen bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben, in dem ich festgestellt habe, dass mich das interessiert, und dass ich immer nach einem bestimmten, also als Künstler, und das, man ist da zu dem Zeitpunkt natürlich noch lange kein Künstler, aber man hat das Gefühl, dass man sich in irgendeiner Form ausdrücken will. Und wenn man das Glück hat, halt ein Medium zu finden, in dem man sich ausdrücken kann, und vielleicht sogar ein bisschen auch eine gewisse Begabung für dieses Medium besitzt, dann kann das funktionieren. Und so ist es mir halt eben gegangen, vielleicht mit 16, 17, 18 Jahren, als ich angefangen habe zu fotografieren.
¿Y qué crees? Si no fueras hijo de migrantes, ¿también habrías desarrollado este talento para el arte?
Pues eso no lo puedo responder, la verdad. No lo sé.
No lo sabemos, claro.
Como no, da el no, caso. No, es imposible de saber.
¿Crees que tienes alguna sensibilidad, a lo mejor especial, para el arte? A lo mejor se puede decir.
No tengo comparación. Es que el problema siempre está que cómo y con quién me comparo. ¿Es la situación la que hace el artista, o es el artista el que hace la situación, ¿no? Y es muy difícil de diferenciar eso. Sobre todo, eso a lo mejor lo puede decir otra persona que te conozca muy bien y pueda apreciarte, pero sobre ti mismo es difícil de localizar.
Teníamos que intentarlo.
Hay que intentarlo.
Y bueno, aquí hemos visto que es una exposición un poco diferente,
sí.
¿No? Porque normalmente pues haces series, paisajes, etcétera, pero también de personas.
No. Las personas están siempre presentes en mis obras de forma indirecta.
Uh-huh.
Quiero decir, todo tipo de paisajes, no son reales, bueno, son paisajes también en el sentido más extremo de la palabra, siempre hay un rastro, hay un pequeño vínculo a lo que es la obra humana, ¿no? La intervención humana siempre es visible.
Uh-huh.
Como, por ejemplo, esta serie, que tampoco es una excepción en este caso, pues, tú no ves ninguna persona, pero tú ves la persona.
Si tuvieras que quedarte a vivir en otro país que no fuera Alemania, ¿qué echarías de menos de Alemania?
Sí, algo que ya he hecho de menos. Es una administración que funcione bien. Ya lo echo de menos.
Con mucha burocracia también, ¿no?
También con burocracia, pero realmente funciona bastante bien en comparación con otros países.
Si tuviera que vivir fuera de España, ¿qué echaría de menos o qué echarías de menos de España?
Uh-huh. Bueno, ¿qué echaría de menos? Yo creo que la gente. Las personas uh-huh. que me rodean. Eso sería primero, después, claro, vivo en el sur de Europa, las condiciones climáticas son muy buenas, y eso también el día a día pues te lo valora mucho, ¿no?
Uh-huh.
Y es una cosa que seguramente lo echaría muchísimo de menos si tuviera que vivir en Alemania. Ahora no me doy cuenta porque es mi día a día, claro.
Uh-huh. Muy bien.
Ja, und was die Mentalität, spanische und deutsche Mentalität angeht, sind die wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wie verbindest du das in einem Kopf, die zwei Mentalitäten von dir?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt tatsächlich so etwas wie Mentalitätsunterschiede. Aber nur wenn man in allgemeinen Begriffen spricht. Die Mentalitätsunterschiede ergeben sich durch die unterschiedliche soziale Struktur der beiden Länder. Ich versuche, so gut wie möglich mich anzupassen, aber ich werde natürlich in Deutschland immer der Spanier bleiben und in Spanien der Deutsche. Vielleicht beantwortet das die Frage einigermaßen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das können wir auch ein bisschen nachempfinden.
Ja, genau. Uns geht es auch so ähnlich. Genau. Ja.
Una pregunta más. ¿Te animaría, bueno, animarías a los jóvenes españoles a ir a Alemania a estudiar y a trabajar?
Sí, en todo caso, sí. Sí, sí, seguro, seguro. Es una cosa, yo creo que es una, todo, no solo en Alemania, sino en otros países también, pero si ya le estás preguntando algo en concreto, pues en Alemania pues una experiencia que es diferente a la que se tienen aquí, y las posibilidades, creo, en Alemania son bastante buenas para estudiantes.
Pues aquí dejamos esa entrevista con el artista que, bueno, acaba de ser entrevistado por radio, por televisión española. Así que la verdad que muchísimas gracias por habernos dedicado ese tiempo y esas palabras y, por supuesto, la obra, que la vamos a seguir. Y, bueno, pues nada, muchísimas gracias de nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Mucha suerte.
Y por venir y por ser tan amables de hacerme una entrevista. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ya.
Pues aquí seguimos hablando con María José Martín, la amiga representante de Rafael Cárdenas, porque resulta que es una persona muy polifacética. Además de filósofa, tiene mucho que contarnos y decir. Pues allá vamos.
Entre las obras de Rafael Cárdenas y sus exposiciones y su bagaje a través de muchos países, cabe destacar su obra que está expuesta en el Museo ZKM y en el del Mar del Norte, de Helgoland. Y cabría destacar también no solamente la exposición, sino que es una persona muy activa dentro de su profesión, podríamos llamar, o su inquietud o su pasión, que es la fotografía. Y también ha hecho investigación como el estudio de la fotografía en heliograbado, que es estudio de la fotografía histórica, y sobre todo, y lo más importante dentro de su obra, es la fotografía satélite, que tiene unas dimensiones impresionantes y es, digamos, la Tierra vista desde arriba, es casi como la Tierra vista desde un dios. Uh-huh. Bueno, yo creo que mejor verla.
Uh-huh. Qué bien, pues muchas gracias. Pues invitamos desde aquí a todos los oyentes de Radio Bundaba a ver esa obra. Pero no, entonces María José, ¿tú ya hacías radio alguna vez?
Pues yo sí hacía radio cuando tenía unos 18, 19 años, antes de empezar a estudiar filosofía. La comunicación era lo que más me apasionaba, lo que más me gustaba, el transmitir el mundillo de la radio. Y aunque no lo parezca, porque la radio es algo que se oye, el olor de la radio me gustaba, el sonido. Y bueno, tuve la gran suerte de vivir en un pueblo en el que había una radio. Y bueno, ahí empecé a hacer pequeñas cositas en la radio y la disfruté mucho. Y yo creo que esa ha sido la semillita. He sido familia de un periodista nacional también. Sí. El periodista Carlos Luis Álvarez Cándido, que me ha permitido conocer desde las entrañas lo que es el periodismo. Era un periodista de élite a nivel nacional. Sí. Ya de mayor pude conocer un poco lo que es lo que son las comunicaciones por dentro. Uh-huh. Y quieras que no, lo que vas sumando a lo largo de los años te queda como una esponjita. Uh-huh. Y cuando llega el momento, parece que no, pero ahí estaba agazapado.
Es ese bagaje, ¿verdad?, que se va acumulando.
Bueno, pero si lo disfrutas, yo creo que si lo haces y no quieres disfrutarlo o no lo disfrutas, lo haces como obligación, no queda igual que si lo haces para
para disfrutarlo, porque claro, yo creo que la cultura es para disfrutarla.
Sí, eso es verdad. Sí. ¿Y cómo pasó que después te apasionó tanto de la fotografía?
Pues la fotografía en sí no, lo que es el arte en sí mismo. Uh-huh. Yo cuando estudiaba en la universidad daba clases, estudiaba filosofía, estudiaba historia del arte al mismo tiempo y tenía un profesor que me daba historia del arte, que también era profesor de fotografía y bueno, era un apasionado de su trabajo y son de estas personas que logran captar el interés de los demás, captaría mi interés de alguna manera. Cuando conocí a Rafael y me invitó a su exposición, no sé, creo que de alguna manera tocó mi alma, por decirlo de alguna forma.
Pero lo conociste en Aljaraque, ¿verdad?
Lo conocí en Huelva, nos lo presentaron, lo conocí en Huelva, sabía que era artista, sí, y tuvo una exposición y fuimos a Aljaraque, a una urbanización que hay en Aljaraque que se llama Bellavista, creo que la sala se llama Ignacio Zuluaga o algo por el estilo. Y ahí hizo una exposición con una temática muy diversa, porque la sala era grande, pudo exponer varias obras. Y sinceramente yo creo que a mí y a mucha más gente nos tocó de alguna manera. Y me quedé captada, mi alma quedó ahí y quise tener la posibilidad de darle toda la visibilidad que pudiera, porque creo que era, no sé, era como una obligación, no sé cómo decirlo.
Invitamos desde aquí también a todos los oyentes del Radio Wunderbar que miren pues en internet las exposiciones que de Rafael E. Cárdenas, pues que ha expuesto tanto internacional como nacionalmente, tanto en Alemania, Francia, en España.
Sí, creo que en Italia también, Italia, en muchos sitios. Sí.
Estupendo, qué sí, bien.
Sus obras están expuestas en el Museo del Mar del Norte. Y bueno, tiene un bagaje y una trayectoria, la verdad que bastante amplia, se nota su seguridad y lo que transmite realmente.
Y otra vez a ti, María José, porque tú lo que estás haciendo ahora, tú has dicho que has estudiado filosofía, historia del arte, y ahora, ¿cómo, hay alguna denominación de lo que haces tú como trabajo?
Pues creo que habría que buscarle un nombre nuevo, un neologismo, porque quizá en el diccionario no encuentra lo que hago. Si buscamos un nombre de andar por casa, pues tienes una pasión y la llevas a la realidad, es todo. O sea, visualizas algo que quieres hacer, a lo que le quieres dar forma, lo ves tal y como crees que podría quedar y únicamente es simple, vas siguiendo un camino tras otro, te dejas llevar directamente y puedes llevarlo a la práctica. No sabría cómo llamarlo, es darle forma a una pasión, es todo.
Si tú entonces tuvieras que decir a un estudiante, como por ejemplo lo que nosotros hacemos nuestros estudiantes son de traducción y de interpretación, ¿qué es lo que dirías aparte de que tuviera pasión y que se dejase llevar por ella?
¿Para la traducción, por ejemplo, o para cualquier cosa en la vida?
Para cualquier cosa en la
vida.
Yo
creo que para...
Fácil.
Fácil. Yo creo que para cualquier cosa en la vida simplemente es que disfruten al 100% de lo que hacen, tengan la mente muy abierta, sin prejuicio, y se dejen llevar. Directamente es dejarse llevar, pero sin límites mentales. Y serán capaces de hacer todo lo que su límite, o su, mejor dicho, no límite, les permita llegar. Llegarán a donde quieran, si no tienen ese límite que muchas veces inconscientemente nos ponemos y nos impide a lo mejor realizar aquello que podemos hacer. Porque estoy convencida de que todos podemos hacer de todo. Tenemos dos ojos, dos orejas, una nariz, dos manos, cuestión de ponerse. No tiene más ciencia que esa.
Estupendo. Yo creo que aquí, pues con esas palabras tan motivadoras, podemos terminar. Muchísimas gracias, María José. Aunque no hay un nombre, puedo decir comisaria de la exposición.
Podría ser.
Exactamente.
Podría ser.
Que hemos visto aquí hoy y que hemos disfrutado tanto. Bueno, pues muchísimas gracias. Vielen Dank.
Muchísimas gracias a vosotros también. Y un beso para los oyentes.
Wie in der Hühnerfarm. wären Hand und Arm. Doch plötzlich habe ich entdeckt, dass ich noch fliegen kann. Ich hab die Flügel ausgestreckt und einen Riesensatz getan. Oh, wie ein Vogel frei,
ein Vogel
frei. Wie ein Vogel frei,
ein Vogel
frei. Wie ein Vogel frei,
ein Vogel
frei. Wie ein Vogel frei. Über die Mauern und den Stacheldraht verharrt bin ich geflogen, das weiß ich noch genau. Und erst als ich da oben war, da wurde mir plötzlich klar, wenn man den ersten Schritt nur wagt, dann werden Träume wahr. Oh, wie ein Vogel frei,
ein Vogel
frei. Wie ein Vogel frei,
ein Vogel
frei. Wie ein Vogel frei. Mein Ziel erreicht. Solange ich fliegen kann, sind alle Wege gleich. Am Ende einer Straße bleiben wir nicht einfach stehen. Selbst auf den höchsten Berg gelangt, kann man noch weitergehen. Oh, wie ein Vogel frei,
ein Vogel
frei. Wie ein Vogel frei.
Ein Vogel
frei. Wie ein Vogel frei.
Ein Vogel
frei. Wie ein Vogel frei. Ist es Zeit für mich? Ich gehe auf den Berg hinauf. Ich breite meine Flügel aus und ich flieg wie ein Vogel frei.
Ein Vogel
frei. Wie ein Vogel frei.
Ein Vogel
frei. Wie ein Vogel frei.
Hallo nochmal und jetzt eine Überraschung. Und zwar, wir haben ein gemeinsames Projekt mit der Universität Poznań und unsere Kollegin Hanka Blaskowska schickt uns Beiträge von ihren Studenten für Übersetzen und Dolmetschen. Also ganz toll, danke Hanka. Y ahora hay una sorpresa. Tenemos un proyecto conjunto con la Universidad de Poznań de Polonia. Y nuestra colega Hanka Blaskowska nos manda sus participaciones de los estudiantes de traducción e interpretación. ¿No? Pasarlo bien.
Danke, Herr Knorn. Wir sind vom Studentischen Rundfunk und möchten Ihnen ein paar Fragen zu Ihrem Beruf als DAA-Delektor stellen. Sind Sie einverstanden?
Ja.
Gut, dann fangen wir an.
Genau, und die erste Frage ist, also Sie arbeiten bei uns am Institut für angewandte Linguistik in Poznań als DAA-Delektor. Wie lange arbeiten Sie schon und warum haben Sie sich entschieden, nach Polen zu gehen?
Ich arbeite jetzt hier im dritten Jahr, das heißt, ich bin 2021 gekommen, habe mich entschieden, nach Polen zu gehen, weil ich gerne besser Polnisch lernen wollte. Ich dachte zunächst, ich komme für ein Jahr und jetzt bin ich schon das dritte Jahr hier.
Und welche Fächer und wo haben Sie studiert?
Ich habe in Greifswald studiert, an der Universität dort. Das ist eine kleine Stadt, nicht weit weg von Szczecin. Und dort habe ich im Bachelor Russisch und Deutsch als Fremdsprache studiert und im Master so ein Programm, das hieß Language Diversity, das ist quasi angewandte Linguistik.
Super, dann die nächste Frage ist eigentlich, welche Fremdsprachen Sie sprechen, aber das haben Sie schon erwähnt. Das ist Polnisch, Russisch und natürlich Deutsch, ja?
Genau. Und,
stimmt das?
Das und auch Englisch.
Ja,
und ich habe ein Jahr in Estland gewohnt, deswegen auch Estnisch. Und in der Uni habe ich noch ein paar andere Sachen gemacht, aber die spreche ich nicht. Das würde ich nicht zählen.
Also kennen Sie auch Estnisch?
Genau.
Oh. Wow. Und haben Sie vielleicht eine Lieblingsfremdsprache?
Genau, das, wo wir beim Thema sind, ich würde Estnisch und Polnisch als meine Lieblingsfremdsprachen bezeichnen.
Mhm.
Estnisch habe ich schon länger gemacht und mich in Land und Leute verliebt. Deswegen beschäftige ich mich damit sehr viel und vor allem seitdem ich in Polen bin, logischerweise beschäftige ich mich auch mit Polnisch.
Und haben Sie vielleicht nicht gedacht, nach Estland zu gehen, statt nach Polen?
Na, Estnisch konnte ich schon und ich wollte gerne noch besser Polnisch lernen. Das war meine Entscheidung, weswegen ich gerne nach Polen gehen wollte.
Super. Dann vielleicht gehen wir weiter und sprechen wir kurz über die Fremdsprachen im Großen und Ganzen. Warum sollte man eigentlich heute Fremdsprachen lernen, wenn Englisch als Lingua Franca in der internationalen Kommunikation dominiert?
Das ist eine gute Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Ich bin auch immer dafür, dass man mehr Fremdsprachen lernen sollte als nur Englisch. Zum einen, weil jede Fremdsprache einem natürlich einen neuen Raum öffnet. Das heißt, wenn man zum Beispiel, sagen wir so, jeder lernt Englisch. Das heißt, Englisch ist das, was wir zum Arbeiten brauchen. Aber danach kann man sich noch einen Wunsch erfüllen und eine andere Kultur kennenlernen. Und dann ist es eigentlich auch egal, welche. Das kann Französisch, Spanisch, Polnisch, Russisch, Litauisch sein. Das öffnet noch mal neue Türen, neue Blickwinkel auf Literatur, Politik, also auch Dinge, die nichts mit Sprache zu tun haben. Mhm. Und vielleicht auch wirtschaftlich. Also vielleicht kann man daraus auch beruflich was machen.
Mhm. So, wir studieren Deutsch und Englisch. Und warum sollte man eigentlich Deutsch als Fremdsprache lernen?
Ich weiß nicht, ob ich dazu was sagen kann, warum man es sollte. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man das möchte, dann sollte man das auf jeden Fall versuchen. Aber man braucht natürlich irgendeine Form von Motivation. Das kann natürlich auch eine wirtschaftliche Motivation sein, aber vielleicht hat man Bekannte oder Freunde in Deutschland oder in Österreich oder der Schweiz oder anderen Regionen. Ich bin natürlich nicht unbiased, wie man auf Englisch sagt. Ich bin natürlich jetzt Deutschlehrer, deswegen finde ich die deutsche Sprache auch schön. Ich finde, sie hat viel zu bieten und jetzt im Falle Polens sind wir auch einfach Nachbarn und das ist sowieso, glaube ich, eine gute Idee, die Nachbarsprache zu lernen. Man kann auch Spanisch lernen, aber ich meine, nach Deutschland kommt man schneller und andersherum wäre ich auch froh, wenn mehr Deutsche Polnisch lernen würden.
Stimmt.
Genau. Also meinen Sie, dass die Nachbarschaft zwischen Polen und Deutschland spielt auch irgendwelche Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Also man kommt einfach schneller von hier zum Beispiel mal ein Wochenende nach Berlin.
Mhm.
Ich möchte nicht Leuten absprechen, dass sie vielleicht Spanisch oder Japanisch lernen, aber man hat öfter eine Chance, die auch anzuwenden.
Und als Muttersprachler, haben Sie schon eine Meinung, ob Deutsch überhaupt schwierig sein kann oder nicht? Oder Sie können das einfach nicht sehen? Ist das überhaupt möglich, solche Merkmale zu beobachten oder gar nicht?
Sagen wir das so, bevor ich mich professionell mit Deutsch beschäftigt habe, habe ich das nicht gesehen. Seitdem sehe ich das sehr oft. Also jedes Jahr wieder, wenn ich in den A2-Kursen Adjektivdeklination erkläre, dann denke ich, oh Gott, warum ist das so schwer? Jetzt sehe ich das, aber ich verstehe, dass man das als Muttersprachler, wenn man die Sprache einfach nur benutzt, nicht sieht. Und also ich sehe schon, dass Deutsch auch seine Probleme hat, aber ich bin ein großer Fan der Theorie, dass jede Sprache schwierige und einfache Elemente hat. Ob das am Ende gleich schwer ist, das kann ich nicht sagen.
Dann, Sie haben eigentlich die nächste Frage beantwortet und die Frage war, welche Probleme haben Ihre polnischen Studierenden beim Erlernen der deutschen Sprache? Könnten Sie vielleicht andere Situationen nennen, wo am häufigsten irgendwelche Probleme vorkommen oder nicht?
Am häufigsten, wenn wir über Grammatik sprechen, vielleicht ja, Adjektivdeklination, aber das ist kein typisch polnisches Phänomen. Das habe ich auch in anderen Gruppen gesehen, die Probleme haben mit der deutschen Adjektivdeklination, die einfach schwer ist. Aussprache ist hier und da immer mal ein Problem, aber ich unterrichte auch Aussprache, deswegen habe ich einfach dieses Ohr dafür mittlerweile. Und ich glaube, an anderen Ecken sind es immer solche, ich nenne es mal lexikalischen Akzent, also manchmal übersetzt man irgendetwas aus dem Deutschen ins Polnische. Sehr typische Struktur ist, wenn es um XY geht, was denn die direkte Übersetzung ist von Jeśli chodzi o. Das ist nicht falsch im Deutschen, aber ich höre dann immer, dass die Person aus Polen kommt, weil das sehr oft einfach jeder dritte Satz damit anfängt. Und da versuche ich immer so ein paar neue Optionen zu geben.
Und würden Sie sagen, dass man mehr Wert auf die Aussprache legen sollte oder nicht? Also aus meiner Erfahrung ist das so, dass wir nicht besonders viele Aussprache im Studium, im Studienprogramm haben. Das war nur ein Semester im ersten Studienjahr. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Aussprache mehr üben könnten.
Ja, das ist ein altes Problem. Nicht nur hier generell, zumindest ist das mein Eindruck, wenn es um, jetzt sage ich selbst, wenn es um, darum geht, dass Aussprache sehr oft ein Thema ist, das so vom Tisch runterfällt. Also man hat dann keine Zeit und dann lässt man Aussprache weg. Auf der anderen Seite würde ich dafür appellieren, auch für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, mehr Aussprache zu machen, denn das hat viele Faktoren. Also es hat ja was zu tun mit Grammatik, diese grammatischen Endungen zum Beispiel, Intonation, Wortbedeutung, vielleicht auch wie man klingt, ob man positiv klingt, ob man passiv-aggressiv klingt und nicht zuletzt mit Selbstsicherheit. Also eine Person, die eine bessere Aussprache hat, ist auch selbstsicherer in dieser Fremdsprache. Und das kommt ja am Ende allen zugute.
Also wie lernt man am besten und am schnellsten eine Fremdsprache? Welche Tipps geben Sie Ihren Studierenden?
Am besten und am schnellsten. Das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Sache. Es gibt ja diese Theorie von Lerntypen. Ob mir diese Theorie gefällt, weiß ich nicht. Aber man hat natürlich individuelle Präferenzen. Ich persönlich lerne sehr viel übers Hören. Also ich höre mir sehr gerne Podcasts an und dann versuche ich dann Aussprache, neue Wörter, Grammatik, alles so ein bisschen herauszuhören. Aber es gibt Menschen, die haben mit dieser Methode eher Probleme. Man muss das, glaube ich, reflektieren, was für ein Typ man ist. Ich persönlich bin ein großer Fan von Unterricht mit einer Lehrkraft. Also man kann natürlich auch selbst sehr viel lernen und sollte auch selbst viel lernen. Aber wenn man nochmal eine Person hat, die das strukturiert, kann das große Erfolge bringen. Und man muss versuchen, das in den Alltag zu integrieren, meiner Meinung nach. Also nur in die Universität zu gehen und Deutsch zu lernen und danach zu sagen, ich fasse das nicht mehr an in der Freizeit, das reicht, glaube ich, nicht. Das ist zu wenig. Das funktioniert, das funktioniert dann nicht, wenn man Linguistin oder Linguist wird, denn dann muss man ja besser sein, sozusagen, als eine Person, die nur so einen Sprachkurs macht. Und am schnellsten, das ist, glaube ich, auch eine individuelle Sache, manche Personen lernen einfach schneller als andere und das ist auch okay.
Genau.
Und die nächste Frage ist mit der Frage, die Sie schon beantwortet haben, verbunden. Und zwar, denken Sie, dass man eine Sprache gut erlernen kann, wenn man im Land bleibt, wo die Sprache nicht im Alltag gesprochen wird? Also diese Frage wird ziemlich häufig gestellt, oder?
Das höre ich sehr oft. Natürlich hat das immer einen Vorteil, wenn man dort, also in ein Land fährt, wo die Sprache gesprochen wird. Aber es gibt Argumente dafür und dagegen. Ich habe schon Linguistinnen kennengelernt, das waren ja größtenteils weibliche Studierende aus China, jetzt will ich nicht lügen, ich glaube Malaysia oder Indonesien, die zum ersten Mal in Deutschland waren und perfekt Deutsch gesprochen haben, obwohl sie noch nie einen Kontakt hatten, auch eine Studentin aus Kenia, die wahnsinnig, wahnsinnig gut war. Auf der anderen Seite kann man auch lange in einem Land leben und wenn man den Kontakt nicht sucht oder den Kontakt nicht hat, weil man zum Beispiel arbeiten muss, dann kann man das auch nicht sehr nutzen. Also die Frage ist natürlich, wie nutzt man die Zeit, die man zu Hause ist sozusagen, wie nutzt man die Zeit, die man in dem Land ist, wo die Sprache gesprochen wird. Das kann wahnsinnig viel bringen, in ein Land zu fahren, wo die Sprache gesprochen wird. aber man muss die Chance dann auch nutzen. Also keine Ahnung, ins Kino gehen, mit Menschen sprechen, nach draußen gehen, zur Diskussion, was weiß ich, Fernsehen schauen, Zeitung kaufen. Genau, also wenn man das nicht nutzt, dann ist das einfach nur eine touristische Reise.
Also für jemanden, der Deutsch perfekt erlernen möchte, würden Sie eher Studium vielleicht Germanistik in Deutschland empfehlen oder Deutsch als Fremdsprache sozusagen in Polen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Vielleicht eher das Studium in Polen, dadurch, dass im Germanistikstudium in Deutschland noch ein anderer Fokus gelegt wird. Also dann geht es sehr viel um...
Man konzentriert sich eher auf Literatur.
Genau, Kultur zum Beispiel, wahrscheinlich auch.
Sprachgeschichte, mhm, altdeutsche genau. Literatur. Also ob das jetzt viel bringt für die moderne Sprache, also ist eine gute Frage.
Ja, dann.
Okay, jetzt möchten wir etwas über Ihren Beruf erfahren. Was ist am interessantesten und am schwierigsten in dem Beruf eines DAAD-Lektors?
Als DAAD-Lektoren sind wir so ein bisschen Doppelagenten. Das heißt, wir arbeiten für die Universität in dem Gastland, aber gleichzeitig auch für den DAAD als deutsche Organisation. Das ist extrem interessant, dadurch, dass wir in unseren Ländern, also ich in Polen, so ein bisschen als Botschafter für Deutschland wahrgenommen werden. Und andersrum, wenn wir im Kontakt stehen mit dem DAAD in Deutschland, sind wir auch immer kleine Experten für unsere Region, also müssen auch mal Berichte schreiben, wie ist die akademische Entwicklung gerade in dem Land, was sind Probleme, was sind Themen und so weiter. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Plus, ich habe so ein bisschen den Gastlektorenbonus, das heißt, es fällt manchmal auch Studierenden einfacher, mit mir über Sachen zu sprechen, als mit Personen von hier. Einfach weil ich sozusagen, also eigentlich bin ich ein normaler Arbeiter, aber ich bin auch eine externe Person und habe da ein bisschen mehr Freiheiten, was das angeht. Und am schwierigsten, ja, die vielleicht auch diese, also dass ich aus einer anderen, ich sage mal, akademischen Tradition komme und mich an einige Sachen erst gewöhnen muss. Also es sind, gibt natürlich Unterschiede, die sind zwischen Deutschland und Polen nicht so groß wie zwischen Deutschland und, sagen wir, Indien. Also ich habe eine Kollegin aus Indien, die unterrichtet in Klassen mit 100 Studierenden. Das ist in einem Sprachkurs eher schwierig. So groß sind die Unterschiede nicht zwischen Deutschland und Polen. Aber so in der akademischen Arbeit merkt man hier und da Unterschiede, die man aber auch erstmal wahrnehmen muss. Das heißt, ich muss erstmal wissen, hier gibt es einen Unterschied und dann, wie gehe ich damit um? Beispielsweise ist es in Polen einfacher, wenn ich Studierenden sage, sie sollen etwas zu Hause lernen. Das wird dann meistens eher gemacht als in Deutschland. Dafür ist es in Deutschland meistens einfacher, Diskussionen anzustoßen über ein Thema. Also hier habe ich das ganz oft gehabt, dass ich ein Thema zur Diskussion gegeben habe und dann wirklich gar nichts passiert und mir nicht geantwortet wurde. Also das ist, glaube ich, einfach ein Unterschied in der Tradition, die man an Universitäten durchlebt.
Also nehmen die polnischen Studenten Sachen eher ernster als die in Deutschland sind?
Anweisungen ernster, würde ich sagen. Nehmen Sie ernster. Es fällt mir aber schwieriger, eine Meinung zu bekommen manchmal zu einem Thema, weil ich gehe auch nicht davon aus, dass ich alles richtig sage, aber ich möchte manchmal einfach über ein Thema sprechen. Genau, also es ist ein Plus hier, ein Plus da und die Frage, wie man damit umgeht.
Also wir haben schon ein bisschen über Ihre Beschäftigung erfahren. Und jetzt sprechen wir vielleicht kurz über die künstliche Intelligenz. Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wenn es um Übersetzen und überhaupt, wenn es um die Fremdsprachen geht. Dann glauben Sie, dass die Menschen durch künstliche Intelligenz bald keine Fremdsprachen mehr lernen? Oder wird KI Ihrer Meinung nach zur Mehrsprachigkeit beitragen?
Ob es zur Mehrsprachigkeit beiträgt, glaube ich in der Form vielleicht nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass die Menschen keine Fremdsprachen mehr lernen. Ich glaube, dass es dass Englisch erstmal auf seinem Standard Status bleibt. Das heißt, Englisch wird vermutlich erstmal die Lingua Franca bleiben. Also wer weiß, vielleicht wird es das auch nicht, aber das ist zumindest das, was ich glaube. Und es wird aber immer mehr auch Menschen geben, die bestimmte andere Fremdsprachen gerne lernen möchten. Vielleicht ist dann der Bedarf nicht so da, wenn man diese Übersetzungstools hat und dann in Spanien in ein Geschäft gehen kann und etwas bestellen kann, ohne Spanisch zu sprechen, weil das Übersetzungstool alles übersetzt und auch die Antwort übersetzt. das wird einfacher, aber wird vor allem das Leben von denen einfacher machen, die sowieso die Fremdsprache nicht lernen möchten. Ich glaube, der Bedarf wird immer da sein. Ich glaube auch, was Übersetzung angeht, wird es nicht den Unterschied geben, KI oder Übersetzer, sondern Übersetzer, die mit KI arbeiten, gegen Übersetzer, die ohne KI arbeiten. Und das ist eine wahrscheinlichere Aufteilung.
Dann nehmen Sie die künstliche Intelligenz eher als eine Chance oder als eine Gefahr?
Eher als Chance, ich glaube eher als Veränderung. Gefahr würde ich, also zumindest was das Fremdsprachenlernen angeht, da würde ich nicht sagen, dass es eine Gefahr ist. Gesellschaftliche Ebene ist eine andere. Und glaube, dass das gesellschaftliche Realität ist, die auch im Unterricht irgendwie umgesetzt werden muss. Also wir können immer sagen, ja, wir benutzen das nicht, aber irgendjemand wird es trotzdem benutzen. Und ich glaube, das größte Problem ist, dass momentan niemand eine Ahnung hat, wie. Und dass Studierende und Lehrerinnen und Lehrer hier genauso überfordert sind und erstmal schauen müssen, wie wir das integrieren in den Unterricht, in die Arbeiten des Übersetzers, Dolmetschen, Linguistik. Also das gibt viele offene Fragen, aber ich glaube, man sollte dem nicht verschlossen sein, sondern irgendwie eine Möglichkeit finden, damit zu arbeiten, weil wir sowieso sehr viel damit arbeiten.
Und das wenn stimmt. wir noch in dem Thema sind, dann frage ich vielleicht, ob es immer weiter sinnvoll ist, eine Bachelorarbeit zu schreiben oder Hausaufgaben zu machen. Also wir wissen schon, dass die künstliche Intelligenz ziemlich häufig verwendet wird. Und ja, ich habe schon so eine Meinung gehört, dass also jetzt sind die Bachelorarbeiter immer noch sinngemäß, aber in der Zukunft, das weiß man noch nicht. Und ob die Bachelorarbeiten geschrieben werden oder nicht.
Ich habe dazu neulich, in irgendeiner Zeitung war das, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, einen Vergleich gelesen, dass jemand gesagt hat, das ist die gleiche Diskussion wie in der Mathematik mit dem Taschenrechner, ob man den jetzt benutzt oder nicht. Mhm. Und ich glaube, die Anforderungen werden dann höher. Also den Sinn der Bachelorarbeit sehe ich schon. Da geht es ja nicht um große wissenschaftliche Wunderwelten, sondern um zu zeigen, dass man wissenschaftlich arbeiten kann. Und ich glaube, dass der Bedarf einfach da ist, sowas noch zu machen. In welcher Form, ob das der Student schreibt das zu Hause und dann gibt es ab, bleibt. Das kann sein, muss nicht sein. Einige Universitäten möchten jetzt so Bachelor-Projekte eher machen, also dass sie dann zeigen müssen, wie sie das gemacht haben und das dann dokumentieren müssen, weniger als so eine klassische Bachelorarbeit. Ich glaube, sie wird sich ändern, aber die Bachelorarbeit wird, glaube ich, nicht verschwinden.
Wir wissen schon, dass Sie unterrichten. Erzählen Sie bitte kurz von Ihren Erfahrungen als Übersetzer und Dolmetscher.
Ich habe schon als Übersetzer und Dolmetscher gearbeitet. Das ist aber von den ganzen verschiedenen Tätigkeiten, die ich gemacht habe, ein kleinerer Teil. Mhm. Also ich habe das nie groß professionell gemacht. Habe vorhin aber bereits gesprochen, dass ich Estnisch kann und das können nicht so viele Leute. Dadurch habe ich so meine Marktlücke gefunden und da schon einige Aufträge gemacht. Also das waren sowohl kurze literarische Texte, die wir für ein studentisches Projekt übersetzt haben, aus verschiedenen Sprachen ins Deutsche, dann Schwedisch, Norwegisch, Polnisch, Russisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Finnisch, ganz viele Sprachen dabei. Da habe ich die estnische Gruppe geleitet und das war so ein bisschen literarische Arbeit. Habe aber auch schon andere Aufträge übersetzt, aber nicht nur direkt übersetzt. Ich habe auch einmal gedolmetscht für eine Städtepartnerschaft von Greifswald mit der estnischen Stadt Tartu. Dort sind Kindergärtnerinnen und Kindergärtner und Personen, die in der Pädagogik arbeiten, zu einem Austausch gekommen. Wir hatten eine Gruppe aus Polen in Greifswald und eine Gruppe aus Estland in Greifswald und zwei Dolmetscher. Eine Frau, die hat Polnisch-Deutsch gedolmetscht, ich habe Deutsch-Estnisch gedolmetscht. Es war eine sehr intensive, aber sehr gute Erfahrung, weil ich einfach kein Dolmetschstudium gemacht habe, sondern wirklich nur über die Sprache daran gekommen bin. Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und dann bin ich über Kontakte irgendwann daran gekommen, dass ich jetzt manchmal mit einem Übersetzungsbüro in Berlin arbeite, die Untertitel machen für verschiedene Filme. Die Filme werden, wenn es estnische Filme gibt in Deutschland, aber meistens aus dem Englischen ins Estnische übersetzt. Und sie brauchen dann noch eine Person, die das Korrektur liest, ob die aus dem Englischen übersetzten Untertitel zum estnischen Text passen. Da habe ich das ein paar Mal gemacht. Das heißt, also auf der Rechnung stand Sprachberatung, war der offizielle Titel. Das ist wohl günstiger, als wenn man das so macht.
Genau. Also würden Sie Dolmetschern und Übersetzen eher als eine zusätzliche Beschäftigung empfehlen?
Eher auch als Randbeschäftigung, dadurch, dass ich das nicht professionell gelernt habe und wirklich nur manchmal mache, weil es mir Spaß macht, aber ich würde mir nicht anmaßen wollen, dass ich Dolmetscher oder Übersetzer bin, einfach weil es da Menschen gibt, die das viel professioneller können als ich. Dann bitte auch mehr bezahlt werden sollte als ich dafür.
Dann sprechen wir vielleicht kurz über die Herausforderungen in diesem Bereich. Und was sind die größten Herausforderungen, die heute vor jungen Übersetzern und Dolmetschern stehen? Gibt es irgendwelche oder sieht das rosig aus?
Rosig, nun ja, sieht es ja momentan, glaube ich, für viele Branchen nicht aus. Nummer eins ist auf jeden Fall künstliche Intelligenz und Technologisierung, Digitalisierung, worüber wir schon gesprochen haben. Wie gesagt, die Frage ist nicht, ob man damit arbeitet, sondern wie man damit arbeitet. Da wird sich der Beruf ändern. Aber das Problem ist, niemand weiß, wie er sich ändern wird. Also kann man da auch keine Tipps geben. Man muss, glaube ich, Menschen, die diesen Beruf lernen, sagen, dass sich der Beruf ändern wird und man heute eben nicht sagen kann, welche Kompetenzen in 30 Jahren gebraucht werden. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, zumindest was die Situation in Deutschland angeht, erleben wir so eine Freelancisierung momentan in bestimmten Berufen, die auch was mit Linguistik zu tun haben. Das heißt, man bekommt weniger schnell einen Arbeitsvertrag, sondern muss eben sehr oft freiberuflich arbeiten, also dann selbst Rechnungen schicken. Und je nachdem, welche Sprachen man übersetzt, und wie viel Geld man dafür bekommt, wie die Preise sind, kann es echt schwer sein, davon zu leben. Einfach, weil man muss dann Krankenversicherung selbst bezahlen, Rentenversicherung selbst bezahlen. Das erleben nicht nur Übersetzerinnen und Übersetzer, auch im Journalismus, DAF-Lehrer, andere Sprachlehrer, die privat arbeiten, das erleben ganz viele Menschen momentan. Und das sind, glaube ich, zwei sehr große Herausforderungen, die ich zumindest momentan sehe.
Klar.
Dann vor allem sollen wir flexibel bleiben, oder?
Auf jeden Fall, das gilt auch für jeden Beruf.
Stimmt. Zurück zum Thema Studium. Was würden Sie Studierenden von Fremdsprachen sagen, die überlegen, ob sie nach dem Bachelorstudium im Masterstudium weiter Fremdsprachen studieren oder das Studienfach wechseln?
Sie sollten auf jeden Fall dem folgen, was sie selbst glauben und nicht, was irgendjemand anderes sagt. Also sehr oft habe ich das auch hier schon gehört, dass ich habe das und das studiert, weil meine Mutter mir das vorgeschlagen hat oder weil das logisch sinnvoll ist oder vielleicht gute wirtschaftliche Folgen hat. Das Problem ist, wenn die Person selbst davon nicht überzeugt ist, dann ist es schwer, so eine Begeisterung oder so eine Kompetenz aufzubauen, dass man damit auch professionell erfolgreich sein kann. Deswegen sollte die Person ein Masterstudium machen, wenn sie das möchte. Und wenn sie da wirklich, wirklich Lust drauf hat, wenn sie lieber Lust auf was anderes hat, dann vielleicht lieber was anderes. Und man sollte sich dann auch nicht schämen, dass man was anderes gemacht hat. Das ist vollkommen in Ordnung. Und alles andere muss man mit sich selbst ausmachen.
Also gilt das auch für die Fremdsprachen in generell? Also kann man eine Fremdsprache erlernen, wenn man die Fremdsprachen nicht so gerne lernt?
Es geht, das zeigt zumindest Englisch, weil ich kenne viele Personen, die gesagt haben, dass sie Englisch überhaupt nicht mögen, aber sie sprechen super, super Englisch. Das wird also vermutlich auch mit anderen Sprachen gehen. Ich wüsste nicht, warum Englisch da besonders sein sollte. Aber es ist schon schwierig, damit dann zu arbeiten, wenn man die Sprache nicht mag. Man braucht irgendeine Begeisterung, eine Passion. Das muss nicht sinnvoll sein. In dem Institut, wo ich studiert habe, konnte man auch Finnisch studieren. Und sehr viele Studentinnen, die dort studiert haben, sind über Metal-Musik dahin gekommen. Wenn das der richtige Punkt ist, das hat trotzdem funktioniert. Sie sprechen super Finnisch, arbeiten heute damit. Man muss dann keine Angst haben, glaube ich, wenn man sagt, man mag die Sprache nicht, was anderes zu machen. Oder wenn man sagt, die Sprache mag ich, dann sollte man sich darauf konzentrieren. Und ich sag mal so, dass der Abschluss ist eine Sache, aber die Kompetenzen eine andere. Das heißt, man kann auch einen super Masterabschluss haben und wenn man dann noch andere Kompetenzen lernen möchte, kann man das immer noch machen. Also ich denke an so Data Science zum Beispiel, kann man danach immer noch machen oder ja, andere Schlüsselqualifikationen, die heute wichtig sind. Irgendwie eine Ausbildung als Fremdführer oder Fremdenführerin zum Beispiel.
Naja, dann das war es eigentlich. Das waren alle Fragen, die wir für heute vorbereitet haben. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Das war sehr, sehr interessant. Wir haben so viele tolle Sachen erfahren und ja.
Genau, vielen Dank und auch viel Erfolg bei Ihrer weiteren Arbeit.
Super, danke schön.
Vielen Dank.
Danke.
So, das war's für heute.
Oh mein Gott!
Hat es euch gefallen? Dann kommt und hört uns jeden letzten Donnerstag des Monats bei Radio La Vida, Radio Wunderbar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Os ha gustado? Entonces escuchadnos cada último jueves del mes en Radio La Vida, Radio Wunderbar. Adiós, tschüss!
Ich kenne nicht deinen Namen, ich weiß nicht, wer du bist, doch ich weiß, dass seit ich dir begegne, das Leben schöner ist. Ich kenne dein Woher nicht, ich weiß nicht dein Wohin, doch ich weiß, dass seit du mir begegnest, ich guter Laune bin und ich sage Hallo, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir, ich sage Hallo. Wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir. Hallo, salut, ciao bella. Habibi, wie geht es dir? Merhaba, mi amigo. Komm, ich teile mein Glück mit dir. Mag sein, du bist geboren in einem fernen Land. Sprichst eine fremde Sprache, trägst ein seltsames Gewand. Doch ich schenk dir mein Vertrauen und ich reich dir meine Hand. Denn im Herz, das froh sich öffnet, ist aller Menschen Heimatland. Und ich sage Hallo, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Ich sage Hallo, wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir. Und mit dir. Und mit dir und mit euch allen. Bravo! Mit mir. Hallo, du, wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück.